Alpencast, ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge. Herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins.
Super. Also, in einer der letzten Vollepisoden ging es darum, dass wir euch erklärt haben, so kommst du hin in die Berge. Jetzt stehen wir also an einem Bahnhof, sagen wir in Oberstdorf, Mittenwald, Füssen oder Garmisch-Partenkirchen. Und jetzt? Richtig, jetzt brauchen wir einen Weg. Ist der Weg das Ziel? Vielleicht wissen wir es nach dieser Episode. Heute ist zu Gast im Alpencast Jörg Riedle von der DAV-Sektion Landsberg am Lech. Er ist dort Wegewart dieser Sektion. Den Job füllt er mit großer Begeisterung aus, seit ungefähr 3 Jahren, wie er mir im Vorgespräch berichtet hatte. Er kommt gerade zurück aus dem Allgäu, dazu aber vielleicht gleich mehr. Hallo Jörg, schön, dass du Zeit für uns hast, hier im Alpencast etwas über den Wegebau zu berichten.
Hallo Volker, ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Sehr gerne. Lieber Jörg, war alles richtig, was ich jetzt gerade über deine Person bekannt gegeben hatte, oder ist noch was zu ergänzen?
Es war fast alles richtig. Über meine Person mag ich gar nicht weiter reden. Ich komme nicht aus dem Allgäu zurück, sondern aus dem Außerfern in Tirol. Unser Wegegebiet der Sektion Landsberg, wo auch die Landsberger Hütte liegt, liegt im schönen Tannheimer Tal, das sich ja selbst als das schönste Hochtal Europas rühmt. Ob man auf diesen Superlativ eingehen möchte, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Ecke und wir haben das Glück, als Sektion Landsberg dort regelmäßig sein zu dürfen und ich habe das Glück, als Wegewart mit meinem Team dort regelmäßig im Sommer unterwegs sein zu dürfen und nach den Wegen zu schauen.
Das klingt sehr verlockend. Wege. Ja, unser Thema ist ja heute Wege, Wegebau. Wenn man jetzt hört Wege, was ist es historisch betrachtet? Was ist da so wichtig daran? Was ist da so besonders an den Wegen für den Deutschen Alpenverein?
Die Geschichte des Deutschen Alpenvereins ist eng mit dem Thema Hütten und Wege verbunden. Wir konnten vor 2 Jahren, war es, 150 Jahre DAV feiern. Genau. Und wer da ein bisschen aufmerksam zugeschaut hat, hat vielleicht festgestellt, dass es vorher bereits einen deutschsprachigen Alpenverein gab, nämlich den ÖAV. Dieser ÖAV war zentral in Wien organisiert und hat sich dem Thema Berge mehr aus wissenschaftlicher Sicht angenommen und das hat nicht allen Mitgliedern gefallen und man kann zusammenfassend sagen, einige unzufriedene Mitglieder des österreichischen Alpenvereins zusammen mit deutschen Alpinisten, da waren so bekannte Namen wie Johann Stüdel oder wie Franz Senn dabei, haben dann den Deutschen Alpenverein gegründet mit dem expliziten Ziel, nicht nur wissenschaftlich an das Thema ranzugehen, sondern die Alpen zu erschließen. Und womit erschließt man die Alpen? Indem man Hütten baut, um den Wanderern und Bergsteigern die Möglichkeit zu geben, mitten in den Bergen zu übernachten. Und indem man Wege baut, um diese Hütten zu erreichen und auch den einen oder anderen Gipfel zu erreichen. Heißt kurz zusammengefasst, der Unterhalt der Wege und der Unterhalt der Hütten ist eigentlich eine der Kernaufgaben, eine der historischen Kernaufgaben des Deutschen Alpenvereins.
Genau, richtig. Dann sind wir ja auch schon direkt bei der Funktion. Du hast schon gesagt, also Hüttenwege, um auf den Gipfel zu kommen. Was gibt's noch für Funktionen? Warum brauchen wir Wege? Und wir kommen gleich noch wahrscheinlich darauf zu sprechen. Die müssen gut gepflegt und gut erhalten sein. Welche Funktionen fallen dir noch ein, wenn wir über die Wege sprechen?
Also der ÖAV spricht gerne davon, dass das Wegenetz in Österreich und nehmen wir gerne auch den deutschen Alpenanteil dazu, das größte Freizeitangebot überhaupt des Landes ist. Es weiß keiner so ganz genau, wie viele Wege von den alpinen Vereinen betreut werden. Wir rechnen so, dass es irgendwas zwischen 50 und 70.000 Kilometern sind.
Wahnsinn.
Ein Wegenetz, das kostenlos der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird für ihre Freizeitnutzung. Das Wegenetz ist darüber hinaus die tragende Säule des Sommertourismus in Österreich. Und wir alle wissen, wie wichtig der Sommertourismus in Österreich für das ganze Land ist und für die, und für die Einheimischen und im Übrigen auch für uns. Ja, man hat es ja im letzten Jahr gesehen, als eben vieles nicht möglich war, wie wichtig auf einmal dann die sportliche Betätigung draußen in den Bergen ist.
Genau.
Gut erhaltene Wege haben darüber hinaus noch weitere Funktionen. Ich möchte mal nur zwei nennen. Zum einen mindern gut erhaltene Wege das Risiko von Unfällen.
Genau.
Und dadurch den Einsatz von Rettungskräften. Und das zweite ist, das mag jetzt vielleicht ein bisschen verwundern, dass gut erhaltene Wege auch einen Naturschutzaspekt in sich bergen.
Ja, ja. Absolut.
Jetzt wäre man vielleicht verleitet zu sagen, über den Weg kommen die Leute ja überhaupt erst ins Gebirge. Was ist da Naturschutz? Das stimmt natürlich. Aber der Grund, warum Wege so wichtig sind für den Naturschutz, ist, weil sie die Besucher lenken. Indem wir die Besucher, die Wanderer, die Bergsteiger möglichst auf den erschlossenen Wegen halten und diese Wege in einem guten Zustand halten, dass sie sie auch benutzen, bewahren wir sozusagen die Natur außenrum davor, dass zu viele Menschen zwischen wertvollen Wiesen, zwischen Wäldern oder zwischen anderen Arealen, wo man eigentlich gar keine Menschen haben möchte, herumspazieren.
Das ist faszinierend. Ich habe mir natürlich so ein paar Gedanken gemacht, welche Fragen ich stellen könnte über die Funktion. Und ich habe mir so einen kleinen Spickzettel gemacht und du hast jetzt exakt genau die Punkte gebracht, die ich mir da auch irgendwie dann überlegt hatte. Rettungswege, Besucherlenkung, du hast mir im Prinzip jetzt schon einige Fragen schon beantwortet, die ich noch gar nicht gestellt habe. Aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion. Das hast du, glaube ich, sehr, sehr gut rübergebracht. Warum brauchen wir eigentlich diese Wege? Und wenn wir jetzt uns die Wege anschauen, wem gehören die eigentlich? Also wenn ich jetzt überlege, du hast jetzt gerade von 30.000, 50.000, 70.000 Kilometer Wegenetz in Deutschland und in Österreich gesprochen. Da gibt es ja wahrscheinlich, weiß ich nicht, staatliche Gebiete. Da gibt es wahrscheinlich auch private, weiß ich nicht, Bergbauern, denen da so ein Stück Land gehört. Da laufen ja wahrscheinlich auch die Wege dadurch. Also wem gehören die Wege, die Wanderwege zu unseren Hütten oder weiter noch hinauf auf die Gipfel?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich zumindest für Österreich beantworten kann. Wie die Lage in Bayern ist, weiß ich nicht genau, aber in Österreich ist es tatsächlich so, dass in den seltensten Fällen nur der Grund und Boden einer alpinen Sektion gehört. Das ist in der Regel ja nur im Umfeld der Hütte der Fall, sondern tatsächlich gehört der Grund einer Privatperson, er gehört Agrargemeinschaften, Alpgenossenschaften, der Kirche, Bundesforsten, Gemeinden, also es gibt da unterschiedliche Institutionen und Privatleute, denen ein Grund und Boden gehört. Der Weg, und das ist jetzt das Interessante, der Weg kann aber sehr wohl einem alpinen Verein gehören. Es gibt im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch von Österreich, gibt es einen Begriff und das ist die Servitut. Das wäre, wenn man es in unsere heutige Sprache übersetzt, wäre das sowas wie eine Dienstbarkeit.
Das
bedeutet, vereinfacht gesagt, oder in unserem Fall bedeutet es, dass ein Grundbesitzer unter Umständen hinnehmen muss, dass jemand anderer auf seinem Grund ein Recht hat. In unserem Fall wäre das Wegerecht.
Ja.
Das kann man sich über einen längeren Zeitraum erwerben, indem man den Weg nutzt und der Eigentümer des Grund und Bodens dagegen keinen Einspruch erhebt. Man kann sich es auch erwerben, indem man in Absprache mit dem Eigentümer einmal einen Weg gebaut hat. Und um dieses Recht zu erhalten, muss man diesen Weg allerdings immer wieder begutachten und pflegen. Man ist dann sozusagen ein Wegehalter, genauso nennt sich das. Der Wegehalter hat ein paar Rechte und er hat aber auch ein paar Pflichten. Der Wegehalter, das ist wie immer im Leben, ne? Wenn man Rechte hat, hat man auch Pflichten. Also der Wegehalter hat das Recht, den Weg zu begehen, für die Allgemeinheit auch freizuhalten, damit er begangen werden kann. Er darf ihn markieren, er darf ihn beschildern, ausbessern, er darf Latschen ausschneiden, er darf ihn auch bei Bedarf sperren, wenn er sagt, es ist Gefahr im Verzug.
Ja? Aber nur dann, oder?
Genau, also wenn es sozusagen er in seiner Wegehaltereigenschaft sagt, dieser Weg kann jetzt aus objektiv vorhandenen Gründen nicht mehr begangen werden. Ja? Umgekehrt hat aber auch eben die Pflicht, dass er den Weg mindestens einmal jährlich überprüft, gegebenenfalls öfter, wenn der Wegehalter weiß, es ist eine Stelle, die nach einem Unwetter unter Umständen gefährlich werden könnte. Ja. Er muss außergewöhnliche, für ihn erkennbare Gefahren beseitigen. Und er muss den Weg zumindest vorübergehend sperren, wenn eine Gefahr besteht. Also in diesem Fall ist das Recht auch eine Pflicht. Mhm. Und er muss bei allem, was er tut, größtmögliche Rücksicht auf den Grundeigentümer nehmen.
Ja? Ist es denn so, dass also dadurch, dass dann sichergestellt ist, dass wir immer den Zugang zur Hütte oder weiter hoch auf den Gipfel haben, also nicht, dass da einer Spaß an der Freude hat und jetzt einfach mal so einen Weg sperrt und sagt, hier kommst du nicht weiter, also das dürfte der dann nicht machen, sondern nur, wie du gerade beschrieben hast, wenn es jetzt einen Unfallverhütungsgrund gibt oder so etwas, wenn das also gefährlich würde, dann sperrt er, also sonst kann er nicht sperren, wenn er lustig ist dazu, oder?
Naja, in der Regel versuchen wir ja mit allen Beteiligten in der Region in Kontakt zu bleiben und etwaige Probleme im Vorfeld zu lösen, dass es gar nicht dazu kommt, dass jemand möglicherweise einen Weg sperrt. Es wäre aber natürlich denkbar, ja, dass eine Altgenossenschaft, wir hatten in den vergangenen Jahren die Diskussion um Kühe, mögliche Angriffe von Kühe und Haftungsfragen, ne? Es gab dieses Pinnesalm-Urteil aus Österreich. Also es wäre natürlich denkbar, dass jemand einen Weg, der über seine Weide verläuft, sperrt. Das wäre, wenn ein alpiner Verein Wegehalter ist, für diesen alpinen Verein einklagbar, dass der Weg freigehalten werden kann. Ja. Insofern ist das, was die alpinen Vereine, und ich sage absichtlich nicht DAV, weil es ja auch noch den ÖAV gibt und zahlreiche andere kleine Vereine, ist diese Aufgabe, die diese Vereine machen, sehr, sehr wichtig, weil sie am Ende die Garanten sind dafür, dass wir uns in Österreich auf den Wegen in den Bergen bewegen können. Ja, und zwar auf jedem. Also es gibt ja auch andere Beispiele. Es wäre durchaus denkbar, dass sich eine Privatperson kauft sich ein großes Jagdareal irgendwo und sperrt sämtliche Wege, die durchgehen. Das wäre dann einklagbar, wenn es hart auf hart käme.
Aber ich gehe mal davon aus, dass das ja, wie du gerade beschrieben hast, man ist ja im Gespräch mit den Eigentümern, mit den Gemeinden und mit allen Partnern, sodass es, glaube ich, doch wahrscheinlich eher selten ist, dass wir nicht mehr zu unseren Hütten kämen oder auf unsere Gipfel kämen. Also gehen wir mal davon aus, dass das alles seinen guten Gang geht. Wie ist denn das, wenn jetzt die Wege markiert werden, dass Wanderer die dann auch wiederfinden. Man sieht ja sehr, sehr oft in den Bergen so, weiß ich nicht, rot-weiß-rot Farbanstriche an irgendwelchen Felsen. Darf da jeder rummalen, wie er will, mit welchen Farben auch immer? Oder gibt es da auch irgendwie Absprachen, dass man das in einer gewissen Art und Weise bewerkstelligen muss? Diese Markierungen zum Beispiel oder auch die Schilder, die aufgestellt
werden. Ja, selbstverständlich. Also grundsätzlich markiert der Wegehalter. Ja. Es kann natürlich in bestimmten Fällen kann es mehrere Wegehalter geben. In unserem Wegegebiet ist das natürlich sehr oft der Fall, dass eben Altgenossenschaften zum Beispiel einen Weg nutzen und besitzen oder ein Tourismusverband ebenfalls. Diese Wege werden nach einem bestimmten Konzept markiert, das in Bayern und in fast ganz Österreich einheitlich ist. Ich sage deswegen fast ganz Österreich, weil das Bundesland Vorarlberg ebenso wie das Allgäu, sich an das Schweizer Modell anschließt, die etwas anders markieren. Wir markieren grundsätzlich rot-weiß-rot unsere Wege und kleine Zwischenetappen mit roten Punkten. Kennzeichnen unsere Wege nach dem Bergwegekonzept, das mit drei Farben arbeitet, die man auch vom Skifahren kennt. Ja? Die schwarze Piste, wir wissen, das ist die schwierigste Piste, die rote Piste ist die mittlere Piste und die blaue können auch Anfänger fahren. Und genauso werden in Oberbayern, in den meisten österreichischen Bundesländern die Wege markiert.
sodass wir die dann auch immer gut wiederfinden können. Wenn man jetzt davon ausgeht, wir haben ja davon gesprochen, die Wege müssen gut erhalten werden. Da steckt ja wahrscheinlich auch ganz, ganz viel Herzblut und auch Schweiß und Arbeit drin. Wie muss man sich das denn vorstellen? Wie werden denn die Wege erhalten? Was gehört alles dazu? Was müssen da für Arbeiten verrichtet werden, wenn man die Wege erhalten möchte?
Wenn man diese Frage beantwortet, muss man sich erstmal überlegen, wodurch denn die Wege kaputt gehen.
Mhm, genau.
Kannst du es mir sagen?
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das Wetter eine gewisse Rolle spielt. Wenn aber auch Menschen Abkürzungen gehen und die Grasnarben verletzen, dann bricht der Boden auf. Und wenn dann Regen drauf spült, dann geht es da so seinen Gang und dann rutschen dann die Erdmassen so ein bisschen, werden dann ausgespült und rutschen dann wahrscheinlich den Hang hinunter. Und das ist, glaube ich, ziemlich gefährlich, oder?
Genau. Also das, du hast es schon gesagt, Regen, das tatsächlich die entscheidende Kraft in den Alpen ist einfach das Wasser. Mhm. Das Wasser formt die Berge. Mhm. Und 95% aller Schäden auf den Wegen entstehen durch Wasser. Sei es im Winter, durch extremen Schneedruck, sei es durch Lawinen, sei es durch Murenabgänge, die durch das Thema Eis und dass es wieder auftaut, zustande kommen, oder sei es durch Starkregen im Sommer. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, wie wir einen Weg reparieren, geht es in allererster Linie meistens darum, das Wasser rauszubringen aus dem Weg. Mhm. Ja. Und jeder, der öfter in den Bergen unterwegs ist, kennt diese Wege, die sehr stark ausgewaschen sind, die vielleicht am Hang entlang laufen und wo der halbe Weg den Hang runtergerutscht ist. Mhm. Das sind so ganz typische Schäden. Ja. Eigentlich. Oder kennt Wege, in denen extrem viel Schotter liegt, die eben durch Starkregenereignisse den Weg hinuntergespült werden. Mhm. Und das alles versuchen wir eben wieder in den Griff zu bekommen. Ja, indem wir beispielsweise Wasserableitungen graben, die beim nächsten Starkregen eben dafür sorgen, dass das Wasser nicht hunderte Meter den gesamten Weg entlang fließt, sondern möglichst früh abfließt, indem wir Stufen einbauen, um die Steilheit rauszunehmen aus dem Weg. Das sind so typische Sachen, die wir machen, indem wir den Weg seitlich abstützen, mit schweren Balken zum Beispiel kann man das machen, an Stellen, an denen das Wasser vielleicht den Weg weggespült hat.
Spielt denn auch Gebüsch und Gras auch eine gewisse Rolle? Kommt es schon mal vor, dass so ein Weg dann auch mal zuwuchern kann? Aber ich meine, nee, eigentlich ja nicht, weil ihr seid ja relativ regelmäßig unterwegs und kontrolliert wahrscheinlich die Abschnitte. Also sowas zuwuchern kann man sich, glaube ich, dann doch nicht vorstellen. Oder gibt es das?
Naja, wenn man den Weg nicht regelmäßig kontrolliert, wuchert er natürlich zu. Ne? Dann wachsen Latschen rein, dann wächst Gras rein. Ja. Und es ist natürlich wie mit jedem Gegenstand, wenn ich ein Auto habe, dann kann ich das schon mal 5 Jahre lang nicht in die Werkstatt geben. Ja? Ich bekomme halt irgendwann die große Rechnung.
Ja, das stimmt.
Wenn ich es hingegen jedes Jahr pflege oder regelmäßig pflege, dann bleibt es immer in einem überschaubaren Rahmen. Und genauso versuchen wir es mit den Wegen auch zu machen.
Kann ich mir vorstellen. Ja, das sind die Wege, die es ja schon gibt. Meine Frage wäre auch, würde mich mal brennend interessieren, wie ist es denn mit neuen Wegen, nagelneue Wege? Gibt es das heutzutage auch oder ist man mit diesen 50.000 oder 70.000 Kilometern so super gut vernetzt, dass es eigentlich überhaupt gar nicht mehr vorkommt, dass wir neue Wege brauchen? Oder macht ihr auch schon mal einen ganz nagelneuen Weg, da wo noch gar keiner war?
Also ich will nicht ausschließen, dass heute noch neue Wege angelegt werden. Mhm. Ich kann relativ sicher ausschließen, dass von den alpinen Vereinen noch neue Wege angelegt werden. Da hat man sich eigentlich schon vor 50 Jahren darauf verständigt, dass die Erschließung der Alpen aus Sicht der alpinen Vereine abgeschlossen ist. Wenn heute neue Wege angelegt werden, dann passiert das meistens durch die Talgemeinen, durch die Tourismusverbände, die aus Fremdenverkehrsgründen eben der Meinung sind, dass ein neuer Weg angelegt werden müsste. Wir machen es in der Regel nicht.
Dann ist die Besucherlenkung von dieser Talgemeinde wahrscheinlich, könnte ich mir zumindest vorstellen, dann in den etwas unteren Höhenmeterregionen vielleicht interessant für so eine Tourismusgeschichte. Aber ich habe das jetzt so verstanden, dass es eben ganz oben in den höher gelegenen Regionen eigentlich dann nicht mehr vorkommt, dass da nagelneue Wege irgendwie benötigt werden, ne? Weil das Netz doch sehr, sehr ausgeprägt ist, oder?
So ist es. Es ist natürlich auch so, dass das Thema der Wegerhaltung für viele Sektionen durchaus eine Belastung darstellt. Ja, das kann man ja sagen. Es ist mit einem Arbeitsaufwand verbunden, es ist mit nicht unerheblichen Kosten verbunden. Wir haben das große Glück, dass wir circa eine Stunde 15 von unserem Einsatzgebiet entfernt wohnen. Das heißt, wir können relativ schnell am Wochenende oder unter der Woche, wenn wir Zeit haben, reinfahren, um den Weg zu richten, Schäden zu besichtigen, den Weg abzugehen. Ich weiß es, dass es speziell für Sektionen, die ein bisschen weiter im Norden Deutschlands liegen und die interessanterweise dann oft ihre Wegegebiete am alten Hauptkamm haben, also auch noch weiter in den Bergen drin, natürlich mit einem sehr hohen Aufwand verbunden ist, das Thema des Wegebaus tatsächlich ernst und wahrzunehmen. Ja. Also wenn ich schon mal eine Anreise habe von 5, 6, 7 Stunden, ja, dann macht es das natürlich komplizierter.
Ja, genau. Du hast ein Stichwort genannt, Kosten. Was wird alles gebraucht? Also ich habe jetzt gerade da irgendwie davon gesprochen, dass man diese rot-weiß-rote Kennung an die Felsen pinselt. Also da braucht man Pinsel, da braucht man Farbe. Du hast von Holzbalken gesprochen. Was muss man noch so rechnen? Was müsst ihr beschaffen? Und was kostet sowas dann letztlich im Jahr? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass so die Wege hier im Gebiet, auf dem Gebiet des Deutschen Alpenvereins war es, glaube ich, dass es über 1 Million Euro sprechen wir da im Jahr. Kannst du da was zu sagen, wie man sich das so ein bisschen vorstellen kann? Was ist das Teure und welche Zahlen kommen da schnell zusammen?
Also wenn wir als Sektion arbeiten, ist es eigentlich nicht so furchtbar teuer. Ja? Mhm. Wir arbeiten unentgeltlich logischerweise. Mhm. Und das, was normalerweise Arbeit teuer macht, ist ja die Arbeitszeit. Das fällt in unserem Fall nicht an. Wir haben also Fahrtkosten, wir haben Kosten für Verpflegung natürlich, wir haben Kosten für Werkzeug, wenn das entsprechend ausgetauscht werden muss, und natürlich auch für Material. Das sind eben zum Teil Holzbalken, das sind Holzstempen, mit denen man zum Beispiel Stufen abstützen kann, das sind Stahlstifte, mit denen man Stufen abstützen kann, das können Stahlseile sein und entsprechende Verankerungen. Ich sage immer, mit ein bisschen Vernetzung in der eigenen Stadt schafft man es schon auch ganz gut, sich das ein bisschen von der örtlichen Handwerkerschaft mitfinanzieren zu lassen.
Oh ja, klingt vernünftig.
Sponsoring. Also das Thema Sponsoring ist ja genau. Also ist super. Es gibt ja viele lokale Betriebe, die gern die eine oder andere Sachspende geben, wenn sie wissen, es ist für einen guten Zweck.
Ja, natürlich. Ja.
Wir reden von anderen Summen, wenn wir gezwungen sind, Spezialfirmen zu beschäftigen oder mal einen Hubschrauber-Einsatz brauchen. Das kostet natürlich mehr. Nicht immer sind die alpinen Vereine, die ja eben auf ehrenamtlicher Basis arbeiten, in der Lage, dass sie alles selbst machen können. Ja. Manche Sachen erfordern einfach vielleicht einen Bagger im Gebirge oder erfordern Geräte, die sie auch gar nicht haben, erfordern auch Know-how, das wir gar nicht haben. Da geht es dann natürlich leicht in die Tausende oder Zehntausende. Ja.
Das wären dann so Ingenieurleistungen und solche Dinge, die man dann einkaufen müsste, ne?
Ja, beziehungsweise es gibt ja Spezialbauunternehmen, die auf den Wegebau spezialisiert sind.
Ja, klar.
Ja. Und auch da ist es natürlich so, dass dann die Arbeitszeit natürlich besonders teuer ist. Ja.
Das ist es.
Wenn ich schon eine Anreise habe von 2 Stunden morgens und 2 Stunden abends, dann können halt die Arbeiter nur noch 4 Stunden arbeiten am Tag.
Dann geht's ins Geld. Das kann ich mir auch vorstellen. Dann dauert die ganze Unternehmung etwas länger. Stichwort Vandalismus, Abkürzer, Schilderversteller. Gibt's da aus deiner Sicht etwas Beklagenswertes zu berichten? Also man sieht ja doch öfter mal die Abkürzer, die dann die Grasnarben zertrampeln. Ist das ein Problem, auch so Vandalismus, dass da irgendwie jetzt doch jemand meint, er muss da irgendwas kaputt machen oder die Schilder irgendwie verbiegen, verstellen, in eine andere Richtung zeigen lassen? Ist das im Laufe der letzten Jahrzehnte mehr geworden oder ist das immer noch in einem Rahmen, dass man sagen kann, nee, da haben wir eigentlich nicht so ein Riesenproblem mit?
Wir haben damit eigentlich kein Problem.
Sehr gut.
Also wenn man ein Schild verstellen kann, dann liegt es an uns, dann haben wir es nicht ordnungsgemäß aufgestellt, weil wenn wir ein Schild richtig aufgestellt hätten, dann könnte man es nicht verdrehen.
Genau. Ja. Schön.
Und das Thema Abkürzung muss man sich immer fragen, warum kürzt jemand ab? Ja.
Weil der Weg nicht
entweder weil der Weg schlecht ist oder weil er schlecht angelegt ist.
Ja, genau, ja.
Wenn der Weg schlecht angelegt ist, kann ich unter Umständen nichts machen, weil der eben so mal angelegt wurde. Ich kann aber versuchen, durch eine bessere Markierung oder durch eine Wegführung dort, wo ein potenzieller Abkürzer wäre, indem ich da zum Beispiel Steine aufhäufe oder indem ich da Gestrüpp hinwerfe, kann ich das versuchen zu verhindern. Also wir haben da tatsächlich keine großen Probleme damit.
Hör ich gerne.
Und das, obwohl, wenn ich das noch sagen darf, wir speziell in einem wirklich hochtouristischen Gebiet, also Legegebiet.
Also dann kann man
also
doch.
Wir haben sehr, sehr viele Wanderer, Ausflügler, Spaziergänger, auch im alpinen Bereich und stellen nicht fest, dass die Leute irgendwie zu Vandalismus neigen würden, oder?
Dann kann man das doch, glaube ich, so ein bisschen hochrechnen. Wenn ihr in einem hochfrequentierten Bereich unterwegs seid und ihr habt keine nennenswerten Probleme, dann kann man doch, glaube ich, sagen, dann ist das vielleicht auch für die ganzen Alpen jetzt gar nicht mal so ein Riesen, so eine Riesenvokabel, Vandalismus, Abkürzer, Schilder, Versteller, Verdreher und so. Dann dürfte sich das doch, wenn es bei euch passt, dann in den anderen Regionen, dürfte das auch noch überschaubar sein, das Problem? Oder wie wertest du das?
Ich würde das so sagen. Die meisten Menschen, die überwiegende Zahl der Menschen, die in den Bergen unterwegs ist, genießt ja einfach die Natur, möchte sich ein bisschen sportlich betätigen und sind ja sehr vernünftige und nette Menschen.
Ja, genau. Wie du und wie ich. Das Ehrenamt wäre ein Stichwort. Der Arbeitseinsatz. Ist es für dich schwierig, jetzt Menschen zu motivieren, dann eben in der Freizeit Arbeitszeit einzusetzen, dann mitzufahren und zu sagen, jawohl, ich arbeite mit, ich finde das gut, ich genieße das, ich bewege mich an der frischen Luft? Oder ist es schwierig, jetzt Mitarbeitende zu motivieren, mit in den Arbeitseinsatz zu fahren?
Du hast das Wort Ehrenamt erwähnt. Ich habe es, glaube ich, vorhin auch schon mal gesagt. Mhm. Eigentlich mag ich es gar nicht so gern, dieses Wort, weil da bei mir immer so ein bisschen mitschwingt, dass jemand was nur mit höchster Überredung oder mit einer gewissen Qual macht, der Ehre halber. Ja? Ich sage immer, das macht ja kein Mensch, sondern wir machen diese Sachen, weil wir da großen Spaß dran haben. Und so ist es beim Wegebau auch. Mhm. Und weil es tatsächlich großen Spaß macht, auch wenn es manchmal wirklich anstrengend ist, auch wenn es nicht immer die pure Unterhaltung ist, bei 20, 25 Grad oder bei Graupelschauer irgendwelche schwere Sachen durch die Berge zu tragen und sich da abzumühen, ist es doch insgesamt einfach was sehr Befriedigendes und was sehr Schönes, in den Bergen mit seinen eigenen Händen was zu schaffen. Und insofern bereitet es uns tatsächlich gar keine Sorgen. Wir haben ein Team aus 20, 25 Leuten, die regelmäßig mit in die Berge gehen, nicht alle auf einmal, ne? So eine große Gruppe kann man ja nicht mehr steuern. Die sind übrigens von allen Altersstufen, ja, zwischen 15 und um die 70. Ja.
Toll, super.
Ist natürlich mehrheitlich Männer, muss man sagen. Wir haben aber tatsächlich auch 4, 5 Frauen im Team, die regelmäßig mit dabei sind und die sich dann schon immer, wenn es wieder auf die Saison zugeht, so im März, April, Mai, schon wieder sehr, sehr freuen und schon wieder mal ganz ungeduldig fragen, wann es denn eigentlich wieder losgeht.
Wenn es wieder weitergeht, ne? Ja. Ja, genau. Super. Ja, wenn es das Team um den Wegewart nicht gäbe, müsste man es glatt erfinden, kann man ja dann wahrscheinlich direkt schon mal so festhalten. Also ich bin sehr, sehr beeindruckt. Ich habe viele Dinge auch jetzt zum allerersten Mal gehört. Einiges war mir schon bekannt und ich habe die Hoffnung, dass unseren Hörerinnen und Hörern auch das ein oder andere bekannt vorkommt, aber dass sie dann vielleicht auch so ein bisschen was dazugelernt haben. Deswegen finde ich das sehr, sehr bemerkenswert, was du mit deinem Team stemmst, jährlich in der Pflege der Wege. Also das ist wirklich sehr, sehr zu begrüßen. Zum Schluss habe ich mir vorgestellt, dass ich ein paar Sätze beginne und ich dich einfach bitte, diesen Satz zu vervollständigen. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe mir das einfach mal überlegt, dass das vielleicht mal ganz witzig wäre. Ich möchte das gerne mal mit dir ausprobieren. Wenn du nichts dagegen hast, machen wir das einfach mal.
Gerne, schieß los.
Also, Alpenverein ohne Wege ist wie?
Duschen ohne Wasser.
Sehr schön. Das Ehrenamt, obwohl du den Begriff ja gar nicht magst, wie du gerade gesagt hast, das Ehrenamt im DAV lebt von?
Engagierten Menschen, die Lust haben, in den Bergen unterwegs zu sein und sich für andere Menschen einzusetzen.
Mhm. Sehr gut. Wer nicht im Alpenverein Mitglied ist, der oder die?
Darf unsere Wege natürlich trotzdem benutzen.
Schön. Im Alpencast sollte bald einmal zu Wort kommen.
Ein Einheimischer in einer Region, vielleicht ein Althirte oder ein Jäger, der manche Sachen, die wir als ganz selbstverständlich sehen, wenn wir die Berge in unserer Freizeit nutzen, vielleicht ein bisschen anders sieht.
Das ist wirklich ein guter Hinweis. Vielen Dank, lieber Jörg, das freut mich. Das werde ich wirklich aufnehmen und versuchen umzusetzen. Auf die Idee wäre ich jetzt natürlich selber nicht gekommen, deswegen habe ich die Frage auch gestellt. Du hast eine ganz hervorragende Antwort, du hast viele sehr, sehr schöne Antworten gegeben. Ich darf mich ganz recht herzlich bei dir bedanken, lieber Jörg. Das war wirklich für mich eine lehrreiche Plauderei, kann man sagen. Wir haben einiges ausgetauscht an, sagen wir mal, Frage-Antwort-Spiel. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn diese Episode auch vielleicht Menschen motiviert, A, erstmal in die Berge zu gehen, aber auch, wenn sie unterwegs sind, daran zu denken, dass die Wege ja auch präpariert werden und instand gehalten werden und dass man immer daran denkt, dass es da auch Leute gibt, die Verantwortung tragen. Und das bist du mit deinem Team. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn du auch weiterhin im Team sehr viel Spaß daran hast, diese Aufgabe zu erfüllen und dass es auch immer unfallfrei zugeht und dass ihr immer Spaß an der Freude habt und dass es dann auch wirklich immer sehr, sehr für alle eine schöne Situation ist, eben die Wege zu pflegen. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, die du dem Alpencast geschenkt hast.
Ich danke dir, Volker. Es war ein sehr nettes Gespräch.
Alpencast, ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge. Herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins.